Jesus, danke, dass du gut bist. Amen. Ebbe, vielen Dank für das nicht abgesprochene Eingangsprogramm. Wie man so schön sagt, ich nehme das mal mit so, die Reaktionen. Ich habe immer eine gute Ausrede, wenn man so in christlichen Kreisen so Abfragen macht. Und wenn dann auf eine Frage wenig Resonanz kommt, ist immer meine positive Ausrede zu sagen, die Antwort ist allen so klar, das traut sich einfach keiner zu sagen, weil es so banal ist. Ich fand es auch schön, weil du einen Punkt aufgegriffen hast in deiner Fragenauswahl, den ich versucht habe, letzte Woche ganz besonders auch zu betonen. Ich habe das fast schon wie so ein Refrain, so ein Chorus immer wieder in die Predigt auch eingearbeitet. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen, sonst hört es euch auch gerne nochmal an. Bei all dem, was Jona erlebt, was er tut, der Prophet Gottes, Ebbe, du hast es so schön gesagt, er betet nicht. Er kriegt den Auftrag und betet nicht. Er rennt weg. Und er erlebt die größte Not und betet nicht. Die Heiden auf dem Schiff, die beten. Und Jona schläft. Die wecken ihn auf, bete. Und er betet nicht. Er wird ins Meer geworfen. Und die Seeleute beten. Das war so der erste Refrain in diesem ersten Kapitel, wo man so merkt, da stimmt doch was nicht. Ja? Und dann war so das zweite wiederkehrende Element, dass wir gesagt haben, Jona scheint innerlich sich von Gott so zu verabschieden, dass man das äußerlich so sieht, wie er wegrennt. Vermutlich startet das Ganze ja oben auf dem hochgelegenen Jerusalem. Er bekommt diesen Auftrag. Und wenn man sich das so vorstellt, Gott ist da oben, ja, dann ist die Gegenrichtung weg vom Angesicht des Herrn immer weiter runter, tiefer, tiefer, tiefer. Und so flieht er von Jerusalem runter an den Hafen. Und dann flieht er vom Hafen runter ins Boot und im Boot runter in den untersten Schiffsraum. Und dann kommt der Sturm und er wird runtergeworfen ins Meer. Auch das so ein äußeres Zeichen von dem, was in Jona im Inneren passiert. Er rennt weg, nicht vor Gott, haben wir festgestellt, weil er ist ein Prophet, er weiß, vor Gott kann ich nicht wegrennen. Aber er rennt weg vor dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Er rennt weg vor der Idee, dass seine Erzfeinde, das Volk der Assyrer, die Stadt Ninive, dass sie noch eine Chance bekommen, obwohl sie so viel Unrecht getan haben. Er rennt weg vor der Idee, dass Gott gnädig sein könnte. Deswegen Fokus von der zweiten Predigt, mal sehen, ob es vier Predigten werden oder ob mir noch mehr einfällt. Aber so können wir es erstmal stehen lassen. Heute tatsächlich, nachdem wir das erste Kapitel letzte Woche dran hatten, heute das zweite Kapitel unter der Überschrift, es ist alles Gnade, was hier passiert. Diese Geschichte kann uns erstmal seltsam vorkommen und wir fragen uns auch, wie sieht es hier aus die ganze Zeit mit dem Herzen Gottes und was mit Jona passiert. Aber ich hoffe, wir können gemeinsam entdecken, am Ende werden wir uns einig sein, alles, was passiert in dieser Geschichte, alles Gnade. Aber wir sind an dem Punkt, dass Jona, der Prophet Gottes, nicht betet. Und ich frage mich, wie wäre die Story verlaufen, wenn er gebetet hätte? Jona war nicht der erste Prophet, der einen Auftrag bekommen hat. Aber Jona betet nicht. Jona war auch nicht der erste, der einen Auftrag bekommen hat und den Auftrag nicht gut fand. Aber Jona betet nicht. Wir können das schon bei einem Mose sehen zum Beispiel. Mose bekommt einen Auftrag, aber Mose rennt nicht weg. Mose betet. Herr, das kann doch nicht sein, die werden mir nicht glauben. Herr, ich kann ja gar nicht richtig reden. Ja, mich willst du nehmen? Er betet. Er kommt mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen zu Gott. Er diskutiert sogar mit Gott. Er verhandelt mit Gott. Und Gott geht darauf ein. Gott verurteilt es nicht, wenn man Fragen stellt, wenn man Zweifel äußert. Jeremia, ja, er hat einen Auftrag bekommen und betet zurück, Gott, ich bin zu jung, du kannst mich nicht meinen. Schick jemand anderen, Schick doch, wen du willst. Jeremia betet, unser Herr Jesus selbst. Zum Beispiel in der Nacht vor der Kreuzigung. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er betet. Das Gebet wird erhört. Das Gebet wird anders erhört, als Jesus sich das dachte. In dem Moment vielleicht. Aber das Gebet verändert und das Gebet hilft und gibt Kraft und die Perspektive Gottes. Also was ich hier an Jona lerne ist, wieder einmal, Gott braucht keine naiven und dummen Ja-Sager. Glaube ist wie immer hier Beziehung. Glaube ist auch manchmal ambivalent. Es ist in Ordnung zu zweifeln, zu klagen, Fragen zu stellen. Und das tut mir total gut, wenn ich das Gefühl habe, Gott verlangt von mir was, was über meine eigene Idee, über meine Kraft, über meine Vorstellung vom Leben hinausgeht. Ich darf erstmal diskutieren. Ich darf erstmal beten. In der Bibel finden wir auch so ein Gebet. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch solche Gebete haben Platz in der Bibel, haben Platz im Herzen Gottes. Und manchmal ist das das ehrlichste Gebet, das ich überhaupt beten kann. Und ich habe es schon das ein oder andere Mal gebetet. Also Glaube hier ist Beziehungssache, Glaube ist beweglich, Glaube ist dynamisch, das sehen wir hier wieder und ab und zu auch ambivalent. Gott hätte das Gebet von Jona natürlich in seine Pläne einbezogen. Ich wäre gespannt gewesen, wie das sonst ausgegangen wäre. Aber dann hätten wir die tolle Story mit dem Fisch nicht gehabt. Also sind wir vielleicht wieder dankbar darüber. Jona wollte nicht, er wollte seine Meinung nicht ändern. Und das ist schon irgendwie verrückt, oder? Weil normalerweise kennen wir so christliche Erlebnisberichte ja so, es war alles gut, dann gab es ein Problem, ich habe gebetet und alles war wieder schön. Ja? So kennt man das doch. Jona kannte diese modernen christlichen Zeugnisse, glaube ich, noch nicht. Jona betet nicht. Wie wäre diese Story verlaufen? Ja, wir wissen es nicht, wir können es nur ahnen, aber wir sehen, dass auch in diesem Weglaufen von Jona, haben wir letzte Woche gehört, der Herr Gutes bewirkt, in diesem Fall eine ganze Schiffsbesatzung erkennt ihn als den wahren Gott an und bindet ihr Leben an den wahren Gott. Das war so ein bisschen der Cliffhanger. Jona wird über Bord geworfen, Kopf voran, ja, so ist es eigentlich so im Hebräischen ausgedrückt, kopfüber ins Meer geworfen, mit Kleidung und allem. Also wer das schon mal ansatzweise erlebt hat oder sich vorstellen kann, weiß, er wird sofort heruntergesogen in die Tiefe. Und das ist sozusagen der Cliffhanger gewesen von letzter Woche. Ich lese uns weiter im zweiten Kapitel im Buch Jona. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Habt ihr was gemerkt? So geht's weiter, so geht das zweite Kapitel los. Und Jona betete. Halleluja. Er hat's verstanden. Wenn wir das mitnehmen aus dem ersten Kapitel, vielleicht merkt ihr das auch, es fühlt sich fast wie so ein Aufatmen an. Gleichzeitig mit der Vorstellung, dass er jetzt gerade keine Luft mehr bekommt oder das erlebt hat, wie er da keine Luft bekommen hat, im Wasser langsam ihm der Sauerstoff ausging. Aber dann heißt es wieder hier, und Jona betete. Na, endlich Jona, habe ich mir gedacht, als ich es gelesen habe. Herzlichen Glückwunsch, du hast es verstanden. Wir gehen gleich noch darauf ein, was das vielleicht für ein Gebet war. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Aha. Also das große Aufatmen in Kapitel 2. Jona, der fromme Prophet Gottes, er betet endlich. Und es ist ganz spannend hier dargelegt. Jetzt haben wir ja einerseits ein Gebet hier, was ich auch vorgelesen habe. Gleichzeitig beginnt das Gebet auch mit einer Vergangenheitsform, wo er sagt, ich rief aus meiner Drangsal zum Herrn und er erhörte mich. Das heißt, es ist vielleicht die Idee, dass entweder ist er erst im Magen des Fisches zu sich gekommen und hat nachdenken können, was er da alles für Mist gebaut hat und betet dann dieses Gebet. Gleichzeitig steckt da auch ein bisschen der Gedanke drin, dass er vorher schon irgendwie gebetet hat und der Fisch dann letztlich die Rettung war und er erkannt hat, der Fisch kommt vom Herrn, ich bin hier schon gerettet worden. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, weil dann muss man sich fragen, wie er in dem Moment, wie er in dieses Wasser platscht und am Ersaufen ist, irgendwie es noch fertig gebracht hat, ein Gebet zu formulieren. Also wie mag dieses Gebet geklungen haben, ja? Wie? Ich finde den Gedanken ganz stark, je länger ich darüber nachdenke, weil es hier ganz deutlich ist, dass der Herr ein Herzensgebet hört und eine innere Einstellung der Seele von dir und mir erkennt, auch wenn wir keine Worte finden oder wie Jona vielleicht beim Ersaufen keine Worte finden konnte. Aber er hat in dem Moment wahrscheinlich da gemerkt, schlimmer geht's nicht mehr, ich will doch nicht sterben und er hat versucht noch irgendwie zum Herrn zu schreien. Und obwohl das in dem Wasser nicht mehr hörbar war, der Herr hat dieses Herzensgebet gehört und hat ihn gerettet, hat diesen Fisch gesandt und ihn gerettet. Nur so ergibt es aus meiner Sicht auch einen Sinn, dass er hier in seinem Gebet sagen kann, ich rief zu dir und du hast mich erhört. Ich war quasi schon tot und du hast mich gerettet. Der Herr erhört das Gebet, auch wenn es nicht gut formuliert ist, wenn es keine klugen Worte sind, auch wenn es einfach nur ein Schrei der Seele ist. Allein dieses Gebet hätte schon von Anfang an gereicht und es reicht auch hier. Der Schrei der Seele wird sofort erhört, kommt dieser wundersame Fisch und Jona wird vor dem Ertrinken gerettet. Jona erfährt hier die Gnade Gottes. Und ich habe vor, so ein paar Gedanken über Gnade zu verlieren. Das ist ein Wort, das wir Christen häufig benutzen und ich frage mich immer wieder, habe ich es wirklich erfasst? Habe ich es begriffen? Wie lebe ich mit dieser Gnade? Und was erzählt uns vielleicht auch diese Jona-Geschichte über Gnade? Und das Erste ist vielleicht gar nicht so naheliegend. Gnade begreifen und ergreifen, habe ich mir gedacht. Das Erste, was ich bei Jona hier sehe, ist, er musste erst mal aufwachen. Und wir sehen, dass dieses Aufwachen, dieser Zwang, aufzuwachen, mal zur Besinnung zu kommen, dass das auch Gnade ist, die von Gott kommt. Deswegen habe ich gesagt, Gottes Gnade sendet auch manchmal Stürme. Ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ich denke, das Buch Jona geht zum großen Stück auch darum, um das Herz Jona, wie Gott um ein einzelnes Herz, um einen Menschen ringt. Und so sehen wir ja, er rennt weg. Wir lesen aber dann auch ganz klar, dass der Herr den starken Wind aufs Meer schleudert. Und wir sehen dann auch wieder, dass der Herr einen großen Fisch sendet. Also genauso wie der Fisch gebracht wird, um Jona zu helfen, vom Herrn ist auch der starke Wind, der Sturm, diese scheinbare Notsituation erstmal vom Herrn gesandt. Gott sendet einen Sturm, er sendet die mahnenden Seeleute, er sendet einen Fisch. Und all das war offensichtlich notwendig, damit Jona überhaupt mal wieder in diese Lage kommt, aus seinem Seelentief, aus seiner vielleicht auch Arroganz, ja, aus seinem Weglaufen von Gott herausgerissen zu werden, wirklich aufwachen zu müssen. Offenbar war bei Jona so ein Sturm nötig. Und es muss uns klar sein, es darf uns klar sein, dieser Sturm war Gnade Gottes. Die Liebe Gottes lässt es nicht zu, dass Jona wegläuft und dass Jona innerlich von Gott wegläuft. Gott rennt ihm nach. Dieser Sturm war Gnade Gottes. Wir haben das so gesehen, diese Bewegung auf der einen Seite. Jona ist innerlich von Gott weggerannt. Es hat sich äußerlich in seiner Flucht gezeigt. Und jetzt sendet Gott dieses äußere Zeichen, diese äußeren Umstände, um Jona im Inneren wieder zu erreichen. Ich will auf keinen Fall sagen, dass jede Krise und jeder Sturm im Leben von Gott gesandt ist. Da dürft ihr mich auf keinen Fall falsch verstehen. Aber die Story von Jona macht deutlich, dass es sein kann. Und dass wir manchmal, wie Jona, in unserem Ego, in unserem Inneren, vielleicht in unserer Sturheit, ja, wir wollen es selber hinkriegen, selber schaffen, Gott hat mir nichts zu sagen, dass wir das so drin gefangen sind, dass Gott manchmal sehr, sehr deutlich reden muss. In Jonas Fall durch so einen schlimmen Sturm. Und das hat dann in dem Fall überhaupt nichts mit Strafe zu tun. Da sagt die Geschichte überhaupt nichts darum. Dieser Sturm war keine Strafe für Jona, sondern es war am Ende Gnade, um Jona aufzuwecken. Es war keine Strafe, das sehen wir auch daran, dass Gott niemals befohlen hat, Jona ins Meer zu werfen. Es war die Idee der Seeleute, Lose zu werfen. Es war die Idee von Jona, dass er ins Meer gestürzt wird. Also solche Stürme sind immer mal wieder in der Geschichte auch interessant. Ja? Später natürlich auch bei den Jüngern, hier bei Jona. Auch bei Luther war zum Beispiel so ein Sturm lebensentscheidend. Ja? Man sagt, er war in so einem Gewitter gefangen, Blitze überall. Er hatte Todesangst und schwört dann quasi, wenn er dieses Gewitter übersteht, wird er Mönch. Was sollte eigentlich irgendwie Jurist werden, laut seinem Vater? Also auch hier wieder ein Sturm, ein Aufwachen vielleicht irgendwie wichtig. Bekannt ist auch die Story vielleicht von John Newton, dem wir das wunderschöne Lied Amazing Grace zu verdanken haben. Und da geht es ja genau um diese Gnade. John Newton war Sklavenschiffkapitän. Er ist von Afrika über England, USA, immer wieder hin und her gependelt. Damals hieß es noch nicht USA, aber ihr wisst, was ich meine. Und hat als Kapitän so ein Sklavenschiff verantwortet. Also mitgeholfen an einem der übelsten Schrecken der Menschheitsgeschichte. Wer sich da nur ansatzweise mal mit befasst hat, der weiß, wie es über Wochen ja, auf so einem Schiff ablief. Und er war Kapitän, er war in Verantwortung. Und auch er kommt mit seinem Schiff in so einen Sturm und hat so einen Gottesmoment. Die Erleuchtung plötzlich. Er, der eigentlich ja nominell irgendwie Christ war, wahrscheinlich schon viele Gottesdienste mitgemacht hat, so wie das halt so üblich war, in dem Moment hat er begriffen, was das Herz Gottes wirklich ist, was Gnade bedeutet, was das Evangelium bedeutet. Und er schwört, sein Leben zu ändern. Er hört auf mit diesem Dienst, wird Pastor und setzt sich für die Abschaffung der Sklaverei ein. Und er erkennt auch das, die Gnade Gottes ist mir nachgejagt. Und er hat es so wunderschön für uns und die Nachwelt erhalten mit diesem Lied Amazing Grace. Und da singt er genau diesen Gedanken auch. It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Es war Gnade, die mein Herz das Fürchten lehrte. Das hat er hinterher gemerkt. Und dann war es Gnade, die meine Ängste wieder löste. Wie kostbar erschien diese Gnade zu der Stunde, als ich erstmals glaubte. Es war Gnade, die mein Herz das Fürchten lehrte. Also auch bei Jona, manchmal braucht es vielleicht einen Sturm, um unser Herz aus der Flucht vor Gott zu erretten. Aber dann ist es keine Strafe, dann ist es Gnade. Zum Ersten kommt das Aufwachen, Gottes Gnade sendet Stürme. Und dann kommt auch das irgendwie, diese Erkenntnis der Verlorenheit, ich brauche Rettung. Jona betet ja hier ab Vers 4, du hast mich in die Tiefe geschleudert, ich bin von deinem Angesicht verstoßen. Jetzt kann man denken, hoppla, Jona, können wir doch mal dich erinnern, wer den Vorschlag gemacht hat, dich ins Meer zu werfen? War eigentlich nicht Gott. Aber er erkennt hier in dem Gebet trotzdem, Gott hat alles unter Kontrolle letztlich. Gott hat es zumindest zugelassen und er weiß, dass er durch seine Flucht und sein inneres Verhalten so weit weg ist vom Angesicht Gottes, dass er überhaupt kein Recht mehr hat, irgendwie zu Gott und seinem heiligen Tempel zu kommen. Er ist verloren, wenn man so will, eigentlich ein Stück weit in sich selbst, verloren in der Sünde. Und er kommt wieder zu der Einsicht, Gott ist letztlich Richter über alles, Gott ist souverän über alles. Ich kann seinem Willen nicht auf ewig entkommen. Es gibt eine göttliche Gerechtigkeit, es gibt einen göttlichen Willen und ich habe mich dem nicht gebeugt. Gott ist Herr dieser Welt und ich bin nicht Herr der Welt. So einfach, so banal, aber so eine Erkenntnis ist wichtig. Und vielleicht hat er erkannt, dass spätestens am Ende, und eigentlich war er ja ganz am Ende, nicht unsere eigene Gerechtigkeit zählt und was wir im Leben für richtig gehalten haben, unsere eigene Moralvorstellung, sondern am Ende zählt das, was Gott zu sagen hat. Verlorenheit. Ich brauche Rettung. Ich bin verloren. Mein Leben passt nicht zu Gottes Herzen. Es braucht eine Veränderung. Und dann fügt sich aber gleich das an hier, die Erkenntnis, ich bin unfähig, mich irgendwie selbst zu retten. In Vers 6 und 7 sagt Jona in seinem Gebet, die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, immer tiefer, 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 weiter, weiter, weiter. Und dann sagt er in seinem Gebet, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Er wusste, er ist komplett verloren. Er kann nichts mehr tun, um gerettet zu werden, um im wahrsten Sinne des Wortes wieder einen Kopf über Wasser zu bekommen. Jona wusste sogar, dass auch einfache Religion ihn nicht mehr weiterbringt, schon gar nicht falsche Religion. Er betet, dass die Verehrer nichtiger Götzen ihre Gnade verlassen. Errettung, weiß er, ist nur bei dem wahren Gott zu finden. Ich schaffe es nicht selber. Am Ende hat niemand sein Leben in der eigenen Hand, auch wenn wir das gerne so glauben würden. Gerade dann, wenn kein Sturm da ist und wenn es uns scheinbar erstmal richtig gut geht. Aber die Wahrheit ist, wie Jona betet, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Er selbst kann die Tür zur Ewigkeit nicht aufschließen und die Frage bleibt, ja, wird sie wieder aufgehen? Und wenn ja, wer kann sie aufschließen? Wir sehen auch hier, es ist alles Gnade. Die Gnade Gottes hat den verlorenen Jona in die Situation gebracht, nachdenken zu müssen, zur Besinnung zu kommen. Die Gnade Gottes hat ihn in die Situation gebracht, nicht mehr weiter fliehen zu können. Er musste sich mit Gott und mit seinem Herzen und mit dem Herzen Gottes beschäftigen. Und die Gnade Gottes zeigt ihm jetzt, ey, ich bin verloren. Die Erde ist auf ewig verschlossen für mich. Und die Gnade Gottes zeigt ihm, ich kann mich nicht selbst retten und finden. Und schließlich darf Jona aber dann auch das erkennen, was dazugehört. Gottes Gnade ist wertvoll und kostbar, aber vor allem, es gibt sie. Es gibt sie. Wenn er kommt in seinem Gebet an diesen Punkt zu beten, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich dir bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Das Ende seines Gebetes, die Rettung kommt vom Herrn. Und das Nächste, was passiert ist, und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. So als ob Gott sagen wollte, richtig, das war die richtige Antwort, eingeloggt, der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Er betet, er reflektiert sein Schicksal und er bekommt irgendwann, danke, vielen Dank, und er bekommt irgendwann diese klare Einsicht, die Rettung kommt von dem Herrn. Es bedeutet, die Rettung kommt nicht irgendwo her, sie kommt vom Herrn. Und es bedeutet, die Rettung kommt. Die Rettung kommt. Und die Rettung kommt vom Herrn. Richtige Antwort als Reaktion darauf quasi. Vers 11, der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Die Gnade Gottes ist wertvoll und kostbar. Das sehen wir in Jonas Gebet ziemlich deutlich. Erstens, weil sie vom Herrn kommen muss. Ja, ich kann mich nicht selbst retten. Und dann projiziert Jona, der noch nichts von Jesus weiß wahrscheinlich, der die Perspektive aufs Kreuz, die wir haben dürfen, noch nicht hatte, der erkennt es aber trotzdem, weil er betet und denkt nach über den heiligen Tempel Gottes. Er sehnt sich in seiner Todesschatten hier, sehnt sich nach dem Tempel Gottes, weil das ist die Gegenwart Gottes. Das ist da, wo Gott ist. Und das ist der Ort, wo auch für Jona klar war, da ist Vergebung und da ist Neuanfang und da ist Gnade und Hinwendung Gottes. Denn der Tempel war nicht nur Gegenwart Gottes, sondern gleichzeitig ja auch der Ort, wo Bundeslade und Sühnedeckel waren, der Ort, wo das Blut der Opfertiere vergossen wurde zum Zeichen, dass Sünde den Tod bedeutet, wie Jona klar geworden ist, und dass Vergebung der Sünde kostbar ist, dass Sünde weggewaschen werden muss, was nur durch einen Tod geschehen kann. Und Jona wusste das schon, anders als wir, aber er wusste das schon, auch wenn er wahrscheinlich die ganze Wahrheit dahinter noch nicht verstehen konnte. Für John Newton war die Sache schon wesentlich klarer. Er hat das Kreuz und Jesus schon erfahren dürfen. Aber auch bei Jona ist klar, all diese Vorläufer und Handlungen im Tempel sind klare Vorausschau auf das, was Jesus selbst am Kreuz für uns tun würde. Stellvertretend für meine Sünde sterben, das wahre, das endlich gültige Blut vergießen. Das ist amazing grace, das ist erstaunliche Gnade, dass ein Gott es nicht zulässt, dass ich in meinem Egoismus wegrenne von ihm, bis ich in der Hölle lande. Und dass er dem Jona nachjagt, tiefer und tiefer und tiefer, wie es nicht weitergeht. Erstaunliche Gnade, amazing grace, dass dieser Gott Mensch wird und tiefer kommt, tiefer aus dem Himmel in die, runter auf die Erde. Tiefer unter die Sünde der Menschen, tiefer unter die Gewalt und den Verrat der Menschen, tiefer unter den Hass, die Folter, tiefer unter die Mordlust der Menschen, tiefer, tiefer, tiefer. Aber Gott hat das in Jesus Christus getan. Das ist amazing grace. Das ist vollkommen erstaunliche und unverdiente Gnade. Und Jona war im Grunde tot, er betet das so. Aber Gottes Gnade hat ihm neues Leben geschenkt. Und so betet er das: Ich will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich dir bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Die Rettung kommt vom Herrn. Das ist im Hebräischen auch recht schön, wenn man das vom Neuen Testament begreifen darf. Jeschua steht da. Das ist der Name von Jesus. Jeschua. Die Rettung kommt vom Herrn. Wir haben unseren Herrn Jesus eigentlich auch schon im Jona-Buch an dieser Stelle ganz deutlich drin, in diesem Vers 10. Die Rettung kommt vom Herrn, Jeschua. Der Herr ist Rettung. Und gleichzeitig haben wir die große Perspektive, die ich letzte Woche schon ein bisschen angedeutet habe, dass wir mehr wissen dürfen über das Kreuz, über Jesus und wie uns das Buch Jona auch hilft, diese erstaunliche Gnade Jesu klarer zu sehen. Dass Jona aus völlig falschen Motiven im Bootskeller, im untersten Raum des Bootes schläft, einfach nur um abzuschalten, um die Realität auszublenden. Auf der anderen Seite haben wir unseren Herrn Jesus, der auch im Boot schläft in einem Sturm, aber aus völlig anderen Motiven. Nicht, weil er abschalten muss, sondern weil er in einer völligen Gottesruhe, in einem absoluten Frieden, Shalom, da liegen kann und weiß, mein Vater hat alles unter Kontrolle. Diesen Sturm, dieses Schiff, mein Leben. Ich kann mich ruhig ein bisschen schlafen legen. Und dann haben wir diesen Jona, der sich aus falschen Motiven, aus einer gewissen Todessehnsucht über Bord werfen lässt. Stellvertretend, aber nicht aus der Nächstenliebe zu dieser Schiffsbesatzung. Sondern einfach nur, um selber nicht mehr da zu sein. Und auf der anderen Seite sozusagen den größeren, besseren Jona, unseren Herrn Jesus Christus, der auch freiwillig über Bord geht, in den Tod geht, für uns ans Kreuz geht, aber aus den einzig richtigen Motiven, aus dem einzig wahren Motiv, aus der Liebe zu dir und zu mir ganz persönlich. Und dass es Gott um uns ganz persönlich geht, das sehen wir auch im Buch Jona. Es geht scheinbar damit los, dass Gott diese riesige Stadt Ninive mit, weiß ich, mehrere 10.000, vielleicht 100.000 Menschen retten will. Und da haben wir so diese große Perspektive Gottes. Ja, er will retten, er will Menschen erreichen. Aber gleichzeitig sehen wir, es geht ihm um jeden einzelnen Menschen. Und so hält dieses Buch so stark bei Jona an und kümmert sich so lange nur um Jona selbst und diesen einzelnen Menschen. Es ist ein wunderbares Bild dafür, dass Gott bei seinem großen Plan der Errettung dich und mich, einzelnen Menschen, ganz persönlich und individuell im Blick hat und retten möchte. Und dass wir mit Jona beten dürfen, du hast mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Also das war das zweite Kapitel vom Buch Jona. Jona hat endlich gebetet. Und Gott hat mächtig gehandelt. Und wenn wir was mitnehmen, aus letzter Woche schon, vielleicht auch von heute, dann nochmal so diese Erinnerung, dass wir beten. Und wenn es uns auch oft ganz schwer fällt, aus welchen Gründen wir auch nicht beten wollen, nicht beten können, dass wir dennoch beten, uns gegenseitig daran erinnern, füreinander beten und immer auf Gott zurennen. Mit lauter Stimme ihm Lob opfern. Und wenn du das schon kennst, wenn du schon lange Christ bist, wenn du von Gnade schon mal was gehört hast, dann hoffe ich, dass du dich neu anstecken lässt, immer wieder, mit diesem Blick auf Gnade, mit Liedern und Geschichten wie die von Jona oder John Newton oder letztlich mit dem Blick auf das Herz von Jesus selbst. Dich hat der lebendige Gott gerettet, wie Jona. Opfer ihm Lob mit lauter Stimme. Und wenn du nicht weißt, ob du Christ bist, ob diese Gnade gilt, dann ruf wie Jona zu diesem Gott. Und wenn es nur so ein gurgelndes Gebet ist und du gar nicht weißt, was betet man überhaupt. Das Schöne ist, das Buch Jona sagt uns auch, Gott hört den Herzensschrei, diese Sehnsucht unserer Seele. Wende dich Gott zu, sag ihm das, was du sagen kannst, was du formulieren kannst. Such ihn und such seine gute Nachricht. Er wird auch dein Leben aus dem Grab heraufführen. Verbinde dich mit diesem Gott. Das machst du, wenn du diesen Worten glaubst. Wenn du in deinem Herzen glaubst, was Jona hier betet, die Rettung kommt vom Herrn. Amen.